Deutschlandfunk.
Katrin Ohlendorf hier, schön, dass ihr da seid und willkommen im Hörsaal, eurem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die spannendsten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft, zweimal die Woche neu. Nehmt ihr euch was vor fürs neue Jahr, dann hört mal in euch rein, wie ihr so eure Ziele formuliert. Und zwar jetzt nicht nur zum Neujahr, sondern auch generell im Alltag. Ansprüche, auch hohe, an sich selbst zu stellen, ist erstmal keine schlechte Idee.
Die Optimierung und der Wunsch, das eigene Potenzial auszuschöpfen, kann fürsorglich sein. Kann was sein, was mir total gut tut und was mich voranbringt.
Aber wenn diese Ansprüche zu hoch oder sogar unrealistisch sind, dann kommen wir in den Bereich eines dysfunktionalen Perfektionismus. Und der kann ungesund sein.
Depression und Zwangsstörungen, Angststörungen und Essstörungen, alle diese Störungen hängen mit Perfektionismus zusammen.
Das sagt Barbara Cludius. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie des Erwachsenenalters an der Uni Bremen und sie erforscht Perfektionismus.
Ein flexiblerer Umgang mit den eigenen Zielen führt nicht nur zu besseren Leistungen, sondern auch zu mehr Wohlbefinden und psychischer Gesundheit.
Tja, wann wird das Streben danach, seine Sache gut zu machen, zum Perfektionismus und ungesund? Und was können wir dagegen tun? Das erklärt Barbara Cludius jetzt. Sie stellt nicht nur aktuelle Forschungsergebnisse vor, sondern sie erzählt euch auch, wie ihr gute Leistungen anstreben könnt, ohne dass es ungesund wird. Und dafür hat sie ganz konkrete Tipps und auch Übungen parat. Aufgenommen wurde ihr Vortrag am 4. November 2025 im Rahmen der Vortragsreihe Selbstoptimierung zwischen Fürsorge und Zwang des Studium Generale der Uni Mainz. Und jetzt gute Erkenntnisse.
Das Thema Perfektionismus. Ich bin klinische Psychologin. Ich interessiere mich vor allem dafür, wenn es zur Belastung führt und mit psychischen Störungen im Zusammenhang steht. Was machen wir heute? Zuerst will ich mit Ihnen erarbeiten, was ist denn Perfektionismus eigentlich? Dann, wie hängt Perfektionismus mit psychischen Störungen zusammen? Wie kann man Perfektionismus therapieren und da auch so ein paar Gedanken mitgeben, falls das ein Thema ist, was für Sie persönlich auch interessant ist, ein paar Impulse für den Alltag? Und dann noch die Frage, ist denn vielleicht auch nur ein bisschen Perfektionismus nicht oder Perfektion wenigstens nicht doch gut? Perfektionismus, was ist das eigentlich? Wir haben keine ganz klare, einheitliche Definition von Perfektionismus. Es gibt unterschiedliche Konzeptualisierungen, aber letztendlich, wenn man sich's anguckt, lässt es sich in der Regel auf zwei Faktoren reduzieren. Und zwar perfektionistisches Streben und perfektionistische Sorgen. Perfektionistisches Streben ist das Streben danach, hohe und oft unrealistische Ziele zu erreichen. Also die Idee oder der Versuch, perfekte Leistungen zu erbringen. Das kann erstmal in allen Lebensbereichen sein. Ja, es kann sein, wenn ich hier einen Vortrag halte, will ich, dass die Folien besonders schick aussehen und dass da ja gar kein Fehler drauf ist und dass ich mich auch nie verhaspel. Es kann aber auch sein, dass das was ist, dass ich im Sport immer schaffe, die Leistung abzurufen, die ich mir vornehme, oder meinen Haushalt so führe oder mein Kind so erziehe oder eine Freundin bin, die immer alles nur richtig und perfekt macht. Wichtig ist hier, es ist nicht ein Hoch im Sinne von, das ist gut zu erreichen, sondern es ist etwas, was sehr hoch und oft sogar unrealistisch ist. Und das zweite wichtige Kriterium ist es starr und unflexibel. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt merken würde, ich habe mir vorgenommen, an dem Vortrag noch was zu ändern, werde aber kurzfristig krank und ich weiß, ich habe nur noch eine Stunde. Nicht nochmal neu zu überlegen, was schaffe ich in dieser Stunde vielleicht noch, sondern einfach weiterzumachen auf das Ziel hin, ich will das erreichen, dass ich möglichst perfekt hier alles mache. Also wenig flexibel, auch wenn die Ziele vielleicht nicht mehr zu erreichen sind. Und man kann sich vorstellen, das nimmt viel Zeit in Anspruch und das raubt auch Energie und führt häufig zu Prokrastination. Personen, die perfektionistische Ansprüche haben, versuchen entweder mit sehr viel Energie, Vollgas, das umzusetzen oder sehen schon, wahrscheinlich schaffe ich das eh nicht oder haben Sorge vor diesem großen Druck, der damit kommt und fangen gar nicht erst an. Ja, also das sind oft die zwei Pole. Das ist das perfektionistische Streben. Das perfektionistische Sorgen hat ein paar ähnliche Elemente, aber was ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass es eine fehlervermeidende Komponente des Perfektionismus ist. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also irgendwo hinzukommen, sondern es geht darum, keine Fehler zu machen. Und zwar mit der Angst vor dem Scheitern. vor mir selbst und auch vor der Verlust von Anerkennung von anderen. Ja, also nicht so sehr, ich will jetzt eine besonders schicke Präsentation hier machen, sondern da darf kein Fehler drin sein. Auch das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und was hier besonders wichtig ist, dass die Personen, die eine fehlervermeidende Komponente, diese perfektionistischen Sorgen haben, häufig sich selbst sehr stark kritisieren, wenn sie Misserfolg erleben. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man keine Fehler machen will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Misserfolg erlebt, ziemlich hoch. Und man kommt so in eine Schleife der Kritik an sich selbst. Und dann kommen wir jetzt auch schon auf die Häufigkeit. Wie häufig ist denn Perfektionismus? Hier ist es schwierig. Es ist kein Konstrukt, wo wir sagen, es gibt einen ganz klaren Grenzwert. Wir haben das bei psychischen Störungen, da können wir Symptome zählen und sagen, eine Person hat eine Depression oder hat sie nicht. Bei Perfektionismus ist das nicht klar definiert, dieser Grenzwert. Es gibt so ein paar Daumenregeln. Die eine ist, dass wir das in einer Studie, wo Personen mit Perfektionismus behandelt wurden, ein Wert festgelegt wurde von 24,7. Und wenn man den nimmt auf dieser Skala, dann sieht man in der australischen Allgemeinbevölkerung, dass ungefähr 30% der Personen über diesem Wert liegen. Wir haben den gleichen Wert in der Studie bei uns mit Studierenden in Deutschland angeguckt und sehen, Studierende haben höhere Werte. Ungefähr 50% lagen über dem Grenzwert. Amerikanische Studierende, die haben wieder ein bisschen was anderes gemacht, aber auch ungefähr 50% waren im Bereich der perfektionistischen Sorgen erhöht. Und Ähnliches hat sich auch in einer sehr großen Meta-Analyse gezeigt, in einer großen Übersichtsarbeit. Da wurde wieder einmal perfektionistisches Streben angeguckt, wie über die Jahre sich das verändert hat, 89 bis 2016. Und zwar wurden amerikanische, kanadische und britische Studierende befragt anhand des Fragebogens über diese Zeit, also in verschiedenen Kohorten. Und man hat gesehen, diejenigen, die 1989 studiert hatten, hatten weniger perfektionistisches Streben als die, die 2016 studiert haben. Und noch deutlicher hat man es gesehen bei den perfektionistischen Sorgen. Also nach der Frage, was passiert da eigentlich über die Zeit, scheint es was zu sein, was angestiegen ist. Jetzt kann man sich ja fragen, woher kommt das? Und im Sinne vielleicht auch dieser Vortragsreihe ist ja die Frage, stellen wir nicht jüngeren Leuten oder die Gesellschaft an sich vielleicht immer höhere Ansprüche, alles richtig optimiert, gut zu machen, weniger Fehler zu machen. Und die zwei Autoren aus dieser Studie haben sich das Gleiche gefragt und wollten angucken, wie hängt das denn mit elterlichen Erwartungen und elterlicher Kritik zusammen. Was wir nämlich wissen, ist, dass Perfektionismus was ist, was mit Erziehungsstil zusammenhängt, und zwar nicht so sehr, wie man vielleicht denken könnte, mit einem autoritären Stil, also nicht mit Eltern, die sagen, mach nichts falsch, weil sonst gibt es Strafen, sondern eher mit so einem ängstlichen, überbehütenden Stil. Ja, also wenn Eltern eher so sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder perfektionistische Tendenzen entwickeln, größer. Und in der Studie ist wieder eine große Übersichtsarbeit, wieder über ungefähr 30 Jahre wurden elterliche Erwartungen und elterliche Kritik abgefragt im Zusammenhang mit Perfektionismus. Und wieder Studierende aus Großbritannien, Kanada und USA hatten einen Fragebogen, der so Items hatte wie meine Eltern haben sehr hohe Maßstäbe für mich angesetzt oder meine Eltern wollten, dass ich in allem der die Beste bin. Das wären Items für elterliche Erwartungen. Man hat gefunden, das korreliert sowohl mit perfektionistischem Streben als auch mit perfektionistischen Sorgen. Nicht wahnsinnig hoch, aber es gibt einen Zusammenhang. Bei elterlicher Kritik, also so Fragen wie meine Eltern haben nie versucht, meine Fehler zu verstehen oder ich hatte nie das Gefühl, dass ich die Erwartung meiner Eltern erfüllen könnte, sehen wir keinen Zusammenhang zum perfektionistischen Streben, aber einen sehr deutlichen Zusammenhang mit perfektionistischen Sorgen. Und zusätzlich konnten sie noch zeigen, dass genau diese zwei Variablen, elterliche Erwartung und elterliche Kritik, sich auch verändert haben über die Zeit, nämlich angestiegen sind. Insbesondere die elterlichen Erwartungen, aber auch elterliche Kritik. Das heißt, wir haben einen Hinweis darauf, dass möglicherweise die Erwartungen, die die Eltern, vielleicht auch die Gesellschaft, wir haben jetzt hier nur Daten von den Eltern, beziehungsweise wie die Studierenden ihre Eltern einschätzen, dass das einen Zusammenhang haben könnte mit der Veränderung des Perfektionismus über die Zeit. Jetzt wissen wir, was Perfektionismus ist. Wir wissen, der ist relativ häufig. Und jetzt kommen wir aus die klinische Sicht. Wie hängt er denn mit psychischen Störungen zusammen? Wir haben ziemlich gute Daten dazu, dass der mit verschiedenen psychischen Störungen zusammenhängt. Das eine ist die Depression, also Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum sehr traurig, niedergeschlagen fühlen, kein Interesse mehr an Dingen haben, die ihnen sonst eigentlich Freude bereitet haben, haben höhere Perfektionismuswerte. Menschen mit einer Zwangsstörung, weiß nicht, wie klar, ich erkläre diese klinischen Begriffe, weil sie so ganz divers hier sind im Raum. Zwangsstörungen sind Menschen, die zum Beispiel Angst haben, sich mit etwas anzustecken, dass Keime an den Händen sein könnten und deswegen ganz intensiv Hände waschen, desinfizieren, kontrollieren, dass sie nichts anfassen. Angststörungen, wir werden später noch Daten sehen zur generalisierten Angststörung. Die generalisierte Angststörung ist sich Sorgen über ganz viele verschiedene Bereiche. Also zum Beispiel, mein Kind könnte sich auf dem Weg nach Hause verletzen, mein Mann könnte krank werden, ich könnte meinen Job verlieren, wir könnten wahnsinnig Schulden machen. Also ein Sorgen über ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Und Essstörungen, da vor allem die Anorexie, die Magersucht, die einhergeht mit sehr restriktivem Essverhalten, geringem Gewicht und einem Selbstbild, was sehr abhängig vom Gewicht ist. Alle diese Störungen hängen mit Perfektionismus zusammen. Das wissen wir, das ist belegt. In der Regel werden diese Studien immer mit einzelnen Störungsbildern gemacht. Ja, wir haben Patientinnen mit einer Depression, gucken an, wie sind da die Werte, oder wir gucken uns an, jetzt hier im Raum könnte ich Ihnen Fragebögen geben zu Depression und zu Perfektionismus. Wir haben gesehen, Perfektionismus verteilt sich, Depression wissen wir auch, die Symptomatik verteilt sich, ne? Also man ist nicht nur depressiv ja oder nein, sondern man kann auch einzelne Symptome haben. Und dann können wir gucken, wie hängt das zusammen. Das wissen wir. Was wir jetzt gemacht haben, ein Postdoc aus meiner Arbeitsgruppe vor allem, ist einmal zu gucken, wenn wir jetzt wissen, diese Symptome hängen mit Perfektionismus alle irgendwie zusammen, was passiert denn, wenn wir die uns alle gleichzeitig angucken? Ist Perfektionismus da eine relevante Variable, ein relevanter Faktor, der diese einzelnen Störungen vielleicht miteinander verbinden könnte? Und was man jetzt hier sieht, ist, in den verschiedenen Farben sehen wir unterschiedliche Störungen. Hier unten in Orange sind die Essstörungen, da oben sind die Zwangsstörungen, grün Angststörung und hier die Depression. Und in Blau ist Perfektionismus, hier insbesondere perfektionistische Sorgen. Das hatte ich einmal eingekreist. Und man sieht unterschiedliche Symptome oder Symptomcluster. Also einzelne, zum Beispiel die Niedergeschlagenheit als ein Kernsymptom der Depression ist hier ein einzelner Kreis. Und was sie gemacht hat, ist, in einer relativ großen Stichprobe mit ungefähr 450 jungen Frauen hat sie verschiedene Fragebögen vorgegeben und dann hat sie es mit einer Netzwerkanalyse ausgewertet. Und was die Netzwerkanalyse macht, ist genau diese Zusammenhänge zwischen einzelnen Bereichen darstellen zu können. Was Sie da in dunkelblau oder manchmal auch hellblau diese Verbindungen sehen, ist ein Zeichen dafür, wie stark einzelne Bereiche oder einzelne Faktoren zusammenhängen. Es ist ja total logisch erstmal, dass die Symptome der Essstörung ziemlich eng zusammengehören. So ist die Diagnose ja auch zu stellen. Was für uns jetzt besonders interessant ist, ist, wie dieser Perfektionismus da eigentlich drinnen hängt. Und man sieht, dass es da Verbindungen gibt. Und man sieht auch, dass der ziemlich in der Mitte liegt. Was das bedeutet ist, der verbindet sich ziemlich gut mit ganz unterschiedlichen Symptombereichen und man kann auch sehen, dass der eine sogenannte Brückenvariable ist. Brückenvariable ist eine Variable, die eben genau diese Bereiche verbindet und ein Zeichen dafür sein kann, wenn ich zum Beispiel schon eine Depression habe und Perfektionismus, dass vielleicht auch andere Symptome folgen oder dass Perfektionismus der Auslöser sein könnte für ganz unterschiedliche Symptome. Ich habe das jetzt schon so gesagt, als wäre Symptom der Risikofaktor. Das ist aber gleichzeitig eine Frage, die sich nach wie vor stellt. Wir wissen, Perfektionismus hängt mit den Störungen zusammen. Wir wissen noch nicht genau, ist es ein Risikofaktor für die Störung. Also anders gesagt, führt Perfektionismus dazu, dass jemand eine Depression entwickelt oder eine Zwangsstörung entwickelt? Oder ist es vielleicht eine Konsequenz der Störung? Also, dass jemand zum Beispiel wie in einer Zwangsstörung, der sich wahnsinnig Sorgen macht, dass irgendwas Schreckliches passiert, dass er sich anstecken könnte, ganz viel Fehler vermeidet. Das passt auch zu diesem Störungsbild total. Und das sich einfach ausweitet auf mehr Lebensbereiche. Könnte ja auch sein, dass das eine Folge ist. Was wir bisher wissen, bei der Depression ist es in längsschnittlichen Studien, also Studien, wo wir mehrere Daten über die Zeit erheben an einer Stichprobe, ist relativ gut bekannt, dass perfektionistische Sorgen Depression vorhersagen und zu einem geringeren Ausmaß Depression auch perfektionistische Sorgen. Sie werden jetzt sehen, dass ich hier meistens über perfektionistische Sorgen spreche, weil das deutlich stärkeren Zusammenhang mit psychischen Störungen hat als perfektionistisches Streben. Aus längeren Studien gibt es auch einige Daten dazu, dass perfektionistische Sorgen generalisierte Angststörungen, Zwangsstörungen und Essstörungen vorhersagen, also ein Risikofaktor sein könnten. Es gibt bisher teilweise gar keine Studien, zum Beispiel zur generalisierten Angststörung. Oder wenn es die gibt, sind die Effekte unklar. Manche Studien sagen das eine und manche das andere, ob eben perfektionistische Sorgen auch vorhergesagt werden durch die Störung. Und auch hier haben wir das Problem, dass Studien in der Regel immer nur eine Störung angucken, nicht gleichzeitig mehrere Störungen, sodass wir nicht so gut vergleichen können, wie die Zusammenhänge mit verschiedenen Störungen sind. Genau. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Studien aus unserer Arbeitsgruppe, wo wir das gemacht haben. Die erste ist eine Längsschnittstudie, wo wir Perfektionismus erfragt haben und Symptome verschiedener Störungen. Das war eine Online-Studie mit ungefähr 500 jungen Frauen. Wieso wir oft Frauen erheben, ist, weil wir die Essstörungssymptomatik verändert sich viel deutlicher bei Frauen. Und das war eines der wichtigen Störungen, die wir angeguckt haben. Deswegen waren es hier junge Frauen. Und die waren nicht psychisch krank zu dem Zeitpunkt. Wir wollten wirklich wissen, ist das was Perfektionismus, was psychische Störungen zu einem späteren Zeitpunkt vorhersagen kann. Ja, deswegen als Risikofaktor müssen wir eine gesunde Stichprobe haben, sonst liegt die Störung schon vor. Dann haben wir 6 Monate später nochmal gefragt und 6 Monate später nochmal gefragt. Das ist letztendlich über ein Jahr gelaufen. Und wir haben erstmal erwartet, dass perfektionistische Sorgen alle diese Störungen vorhersagen. Und das haben wir einigermaßen gefunden. Alle diese grünen Pfeile sind hypothesenkonform. Perfektionismus sagt Depression oder in unserer Stichprobe sagte Depression vorher, Angststörungen vorher und Zwangsstörungen vorher. Was es nicht vorhersagte, waren die Essstörungen. Und das war schon überraschend, weil wir eigentlich sehr klare Befunde von den wenigen Studien, die es gibt bisher haben, dass es auf jeden Fall einen sehr starken Zusammenhang gibt. Da haben wir viele Studien, aber dass es eigentlich wir auch erwartet haben, dass das vorhersagt. Andersrum haben wir erwartet, Depression sagt Perfektionismus vorher. Das hatten wir ja schon gesehen, dass es diese bidirektionalen Effekte gibt. Das sehen wir auch in unserer Stichprobe. Das war erstmal gut, dass wir da vorherige Daten replizieren konnten. Wir haben uns das für die generalisierte Angststörung auch angeguckt. Ich habe jetzt den Pfeil hier blau gemacht, weil wir das einfach explorativ gemacht haben. Wir hatten keine klare Annahme, haben aber den Zusammenhang gesehen. Also generalisierte Angststörung sagt auch Perfektionismus vorher. Und anders als wir erwartet haben, sagt die Essstörung auch Perfektionismus vorher. Da hatten wir eigentlich gedacht, da sehen wir keine bidirektionalen Effekte. Das heißt, wir sehen ein sehr buntes Bild. Perfektionismus sagt einige Störungen vorher, aber nicht alle. Und fast alle Störungen sagen auch Perfektionismus vorher. Das heißt, es scheint in unseren Daten jetzt nicht nur ein Risikofaktor zu sein, sondern vielleicht auch, wir würden das Coping-Mechanismus nennen, also eine Möglichkeit vielleicht auch mit diesen schwierigen Symptomen oder mit den Erlebnissen, die man hat, umzugehen. Vielleicht auch eine Möglichkeit der Emotionsregulation. Ich habe, wenn ich starke Ängste habe, dass ich einen Umgang damit finden will, das runter zu regulieren. Und Perfektionismus ist was, da kann ich mich auf Dinge konzentrieren, die ich zu erledigen habe. Okay, ich kann Ihnen also keine ganz klare Antwort aus diesen Längsschnittdaten geben und nur sagen, diese Zusammenhänge scheinen relativ komplex zu sein. Die zweite Studie, die ich Ihnen noch zeigen will, ist eine Studie, wo wir uns Depression angeguckt haben und zwar auch den Zusammenhang mit Perfektionismus über die Zeit. Und als Grundlage haben wir das kognitive Modell von Beck herangezogen. Das ist ein ganz etabliertes kognitives Modell in der kognitiven Verhaltenstherapie und das sagt, dass dysfunktionale Grundannahmen, und dazu kann man Perfektionismus zählen, negative automatische Gedanken vorhersagen. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich darf keinen Fehler machen, sonst passiert eine Katastrophe und ich mache jetzt hier einen Fehler, dann wird ein negativer automatischer Gedanke kommen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe, bedeutet, dass sie mich alle für völlig inkompetent halten. Das wäre so ein klassischer negativer automatischer Gedanke. Sehr dichotomes Denken. Ein Fehler bedeutet, alles ist falsch. Ganz typisch für Perfektionismus. Und der kommt in der Situation automatisch, ohne dass ich das bewusst will. Ne? Und Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt hier rausgehe und denke, Sie halten mich alle für völlig inkompetent, dann habe ich wahrscheinlich eine schlechtere Stimmung als vorher und wahrscheinlich auch nicht mehr so Lust, mit Ihnen in Austausch zu gehen, um mich noch inkompetenter zu fühlen. Und das sind ganz typische depressive Symptome, Rückzugsverhalten, negative Stimmung. Und die Annahme ist, das wiederum führt aber auch dazu, dysfunktionale Grundannahmen wie Perfektionismus häufiger auftreten. Also wenn ich schon erlebt habe, wie schlimm das ist und schon in so einem Zustand bin, wo ich mich schlecht fühle, werde ich mit höherer Wahrscheinlichkeit denken, dass ich alles richtig machen muss, um nicht völlig inkompetent zu wirken. Genau. Das sind Theorien, aber die sind ehrlich gesagt relativ schlecht untersucht bisher und das wollten wir jetzt mit einer experimentellen Studie tun oder jedenfalls einen ersten Versuch darin starten. Und was wir angeguckt haben, ist einmal Perfektionismus und Depression. Wie hängen die eben bidirektional zusammen? Und wir haben für die Depression aber die negative Stimmung quasi gewählt als ein Kardinalsymptom. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal den Perfektionismus und ein paar andere Variablen an der gesamten Stichprobe getestet. Das waren Studierende der LMU in München. Dann haben wir Fragebögen gegeben, als sie zu uns ins Labor gekommen sind, zu perfektionistischen Gedanken, Kognitionen und zu negativen Stimmung. Also was denken die gerade im Moment und wie geht es ihnen? Was für eine Stimmung haben sie im Moment? Und dann haben wir eine Induktion gemacht. Insgesamt haben wir 4 Gruppen gehabt. Ich mache das jetzt mal auf 2 Gruppen runter, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und zwar haben wir die eine Gruppe zur Perfektionismusinduktion zugeteilt und die andere zur negativen Stimmungsinduktion. In der negativen Stimmungsinduktion, da wissen wir, dass das erfolgreich funktioniert, Personen in negative Stimmung zu versetzen, indem die traurige Filme gucken. Das schafft man ziemlich gut. Wut, in Anführungsstrichen, erfolgreich. Und was die noch gemacht haben, dass die aufgeschrieben haben, ein Ereignis, was sie erlebt haben in letzter Zeit, was sie traurig gemacht hat. Die Perfektionismusinduktion sah so aus, dass die Personen in der Gruppe von uns die Instruktion bekommen haben, dass sie gleich eine Aufgabe erledigen müssen und diese Aufgabe nach ihren höchsten Standards machen müssen sollen, dass sie keine Fehler machen sollen und sich richtig anstrengen sollen. Da haben sie einen Vertrag unterschrieben, dass sie das auch gleich so machen werden. Ich sage gleich noch was zur ethischen Komponente dieser Studien. Es wird noch schlimmer. Dann haben sie überlegt, was bringt ihnen das für ihr akademisches Fortkommen, wenn sie in der Uni auch so handeln? Also wenn sie keine Fehler machen und sich immer total anstrengen. Dann haben sie tatsächlich eine Aufgabe gekriegt. Sie haben nämlich einen Film angeguckt und hatten so eine Instruktion, wie sie Notizen dazu machen sollten. Und danach haben wir wieder gefragt, wie war die Stimmung und wie war der Perfektionismus oder die perfektionistischen Gedanken. Wir waren erstmal erfolgreich darin, dass Perfektionismus induziert und negative Stimmung. Was uns aber eigentlich mehr interessiert hat, sagt im Perfektionismus, diejenigen in der Perfektionismusgruppe sollten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die habe ich Ihnen jetzt nicht genannt, höhere negative Stimmung danach haben. Und die in der negativen Stimmung sind, sollten im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die haben einen neutralen Film geguckt, höheren Perfektionismus haben. Also genau die Frage, wenn ich jemand negative Stimmung induziere, kann ich damit Perfektionismus hervorrufen oder andersrum? Wir haben nicht gefunden, dass negative Stimmung Perfektionismus vorhersagt, perfektionistische Kognitionen. Wir haben gefunden, dass Perfektionismusinduktion negative Stimmung vorhersagt, aber nur bei denjenigen, die schon insgesamt einen höheren generellen Perfektionismuswert haben. Wir haben das in der zweiten Studie nochmal überprüft, indem wir nur Personen eingeladen haben, die schon erhöhten Perfektionismus haben und haben die Daten replizieren können. Das heißt, hier ist ein Hinweis darauf, dass zwar perfektionistische Kognition oder Perfektionismus negative Stimmung verursachen kann, aber negative Stimmung anscheinend nicht Perfektionismus. So, und jetzt sage ich noch was zur ethischen Komponente. Wir haben immer die Schwierigkeit in klinischen Studien, wir wollen ja irgendwie Symptome überprüfen. Ja, und wir müssen das im Labor, wenn wir das im Labor machen oder in Studien, wo wir mit Studierenden oder der allgemeinen Bevölkerung arbeiten, müssen wir sie in einen Zustand bringen, die irgendwie Symptome hervorrufen. Das ist oft nicht so schön. Ethisch müssen wir immer abwägen, dass wir es nur so weit machen, wie es die Studie braucht. Ne? Wir dürfen sie nicht in einen Zustand versetzen, der wahnsinnig stressvoll ist. Alle die Personen haben danach eine positive Stimmungsinduktion bekommen. Die funktioniert zum Glück auch sehr gut. Da hört man positive Musik und überlegt sich, was man alles Schönes erlebt hat. Und falls, das haben wir aber quasi nie, falls jemand tatsächlich noch irgendwas übrig hat, danach gibt es verschiedene Kontaktadressen, erstmal über die Projektleitung und dann nach außen hin. Genau. Ich kann das jetzt nicht so richtig auflösen. Die Frage ist, Perfektionismus ein Risikofaktor für psychische Störungen? Es scheint für verschiedene Störungen ein Risikofaktor zu sein. Es scheint aber nicht nur ein Risikofaktor zu sein. Und letztendlich stehen wir da ehrlich gesagt noch ziemlich am Anfang, genau zu verstehen, was bedingt da eigentlich was. Was wir aber wissen, es hängt auf jeden Fall mit psychischen Störungen zusammen. Wir wissen auch, dass Menschen, Patientinnen, die zu uns in die Therapie kommen und erhöhte Perfektionismuswerte haben, geringeren Therapieerfolg haben. Also es heißt, es scheint auch hinderlich dafür zu sein, für eine reguläre Psychotherapie. Das heißt, die Frage ist, kann ich mit diesem Perfektionismus irgendwas machen? Kann ich den verändern, therapieren? Und da würde ich Ihnen gerne auch ein paar Impulse mitgeben für den Alltag. Das Erste, was ich Ihnen zeige, und das ist wirklich evidenzbasiert, ist die kognitive Verhaltenstherapie für Perfektionismus. Die hat erstmal als Kernannahme, dass eine Person mit Perfektionismus ihren Selbstwert stark oder sogar ausschließlich vom Erfüllen eigener Ansprüche und Ziele abhängig macht. Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so überraschend, das ist sehr nah an diesen perfektionistischen Sorgen dran. Es ist nochmal ein bisschen anderer Blick darauf. Es sagt aber, und das ist vielleicht wichtig, erstmal nicht, dass die Person sich zu hohe Ziele setzt. Das ist nicht Kern der Therapie, dass sie lernen, sich andere Ziele zu setzen, sondern Kern der Therapie, das ist vielleicht eine Folge, aber Kern der Therapie ist, dass sie anders damit umgehen, was sie für Ansprüche haben. Da geht es eher um diesen Aspekt der Selbstkritik. Genau, und die Annahme ist, dass eben aufrechterhalten wirkt, dass Menschen, die perfektionistisch sich verhalten und dann Symptome entwickeln, dass die kontraproduktives Verhalten zeigen, also Dinge immer wieder überprüfen oder schwierige Situationen vermeiden, um bloß keinen Fehler zu machen und deswegen sich selber die Chance nehmen zu lernen, in Situationen vielleicht auch Dinge auszuprobieren und zu merken, kleine Fehler oder vielleicht auch größere Fehler sind gar nicht so schlimm, sind eine Chance zu lernen, sind vielleicht eine Chance, mit anderen in Kontakt zu kommen oder ähnliches. Und das hatten wir jetzt schon öfter, Perfektionismus geht mit einem verzerrten Denken einher. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Teil dieser Therapie. Positive Ergebnisse werden kleingeredet. Also wenn ich es schaffe, meine ja eh schon sehr unrealistischen oder auf jeden Fall sehr hohen Ziele zu erreichen, dann kommen so Gedanken wie, ach, das war nur Glück. Oder vielleicht habe ich mir ja gar nicht genug vorgenommen. Oder na gut, sowas kann ich erreichen, aber das große Ganze habe ich ja eh nicht geschafft. Ne? Also dass das kleingeredet wird. Und das hatte ich auch schon gesagt, dieses im Extrem zu denken. Ganz perfekt oder ganz falsch. Entweder alles geschafft oder ich bin eine totale Versagerin. Genau, und diese Art zu denken und diese Art sich zu verhalten, das ist die Annahme, führt dazu, dass Perfektionismus und psychische Störungen oder Symptome sich aufrechterhalten. Aus diesen Annahmen behandeln oder generell vielleicht darüber hinaus noch, es gibt vier Behandlungselemente, die sich ableiten aus diesen Annahmen und aus den Annahmen der kognitiven Verhaltenstherapie ganz allgemein. Die erste ist erstmal, das Problem zu erkennen. Also Perfektionismus und seine Auslöser verstehen. Das zweite ist Verhaltensübungen. Und da geht es darum, neue, flexiblere Verhaltensweisen im Alltag zu erproben. Dazu werde ich Ihnen gleich ein Beispiel zeigen, wie das aussieht. Das dritte, das setzt an diesem verzerrten Denken an, ist eine Gedankenarbeit, wo es darum geht, überhöhte Ansprüche und Selbstkritik zu hinterfragen. Und das Letzte, das setzt ganz intensiv an dieser Kernannahme an, das Selbstbild zu erweitern, also den Selbstwert auf vielfältigere Grundlagen zu stellen, als nur darauf, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht. Und hier ist es vielleicht wichtig, weil ich dazu nichts mitgebracht habe, da geht es darum, dass das Selbstbild eben nicht mehr nur noch davon abhängig ist, Leistungen zu erbringen, sondern auch in anderen Bereichen ich mein Selbstbild prägen kann oder meinen Selbstwert steigern kann, wo es vielleicht nicht so sehr um Leistung geht. Ne? Also vielleicht macht mich auch als Person aus, dass ich einen netten Plausch mit der Nachbarin habe. Ja? Oder dass ich Energie schöpfe, wenn ich irgendeiner kreativen Aufgabe nachgehe. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, was kommt da raus, sondern was passiert dabei. Okay, aber ein Beispiel wollte ich Ihnen auf jeden Fall mal mitbringen. Und das ist aus diesem Bereich Verhaltensübungen und Gedankenarbeit. Und das heißt Verwandlung von starren Regeln in flexible Leitlinien. Was vielleicht schon deutlich geworden ist, Perfektionismus ist was, was starr ist. Ein Beispiel für eine starre Regel ist, bevor ich ins Bett gehe, muss die Wohnung immer picobello aufgeräumt sein. Das ist eine starre Regel. Ja, also ich habe eine ganz klare Zeitangabe, jeden Tag, immer und picobello. Ja, da gibt's nicht viel Möglichkeiten, sich darin zu bewegen. Vielleicht wird hier auch nochmal deutlich, Perfektionismus kann alle Bereiche betreffen. Es kann nur die Arbeit betreffen oder es kann nur das Studium betreffen, aber es kann auch sein, dass Menschen wirklich in allen ihren Lebensbereichen versuchen, perfektionistisch zu handeln oder den inneren Druck verspüren, das zu tun. Genau, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das damit flexibler umgehen, hilft das Prinzip von Haltung. Ich sage es einfach so, wie es da steht, Haltung von Prinzip und Ausnahme. Also anstatt zu sagen, bevor ich ins Bett gehe, muss die Wohnung immer picobello aufgeräumt sein, ist erstmal das Prinzip, ich mag es, wenn die Wohnung aufgeräumt ist und ich morgens in einer ordentlichen Wohnung den Tag beginne. Es geht also nicht darum, diesen Standard zu verändern, ja? Das ist wichtig in dieser Therapie. Aber wenn ich abends manchmal keine Energie mehr habe, die Wohnung aufzuräumen oder es nicht mache, dann ist das auch in Ordnung. Es darf beides gegeneinander stehen. Es darf dieses Prinzip geben und es sollte meistens gelten, aber es darf Ausnahmen geben. Und es hört sich jetzt so leicht an, wenn man es aufschreibt. Wenn man diese Tendenzen hat, perfektionistisch zu handeln, dann ist es nicht so leicht. Ja? Und eine Möglichkeit, es ein bisschen routinierter werden zu lassen, sind Verhaltensübungen. Und die schließen jetzt hieran an. Der erste Schritt, den haben wir jetzt quasi hier schon gemacht. Überlegen Sie sich eine Aktivität, bei der Sie normalerweise den Drang verspüren, alles perfekt zu machen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich ganz kurz Sie bitten, ob Sie einmal für sich überlegen, ob es denn so eine Aktivität gibt, wo Sie in der Regel versuchen, alles perfekt oder auf jeden Fall sehr gut zu machen. Okay. Als nächstes kommt die Entscheidung. Entscheiden Sie sich absichtlich dafür, die Aufgabe weniger als perfekt zu erledigen. Legen Sie fest, was das konkret bedeutet. Ich lasse Sie wieder einen Moment überlegen, was könnte diese Ausnahme von dem Prinzip sein? Was könnte es sein, wenn Sie mal etwas, diese Aufgabe eben nicht perfekt machen? Was vielleicht passiert, wir machen mal weiter, ist, dass gleich irgendwas hochkommt, was Sie befürchten. Und das sollten Sie dann notieren. Sie können das jetzt für sich überlegen. Was befürchten Sie, was passiert, wenn Sie die Aufgabe nicht perfekt machen? In der Regel machen wir eben Dinge genau dann besonders gut oder gar perfekt, wenn es uns auf irgendeine Art und wichtig ist oder wir eben erwarten, dass irgendwas Ungutes oder Schlechtes passiert, wenn wir es nicht perfekt machen. Deswegen ganz oft, manchmal kommen direkt diese Befürchtungen hoch, manchmal muss man ein bisschen danach suchen. So, und das können wir jetzt nicht machen, aber ich gebe es Ihnen mal mit. Gehen Sie die Aufgaben mit den flexibleren Standards an. Versuchen Sie, perfektionistische Impulse wie wiederholtes Überarbeiten oder Kontrollieren bewusst zu ignorieren. Ja, hier geht es jetzt darum zu sagen, ich habe mir jetzt überlegt, wie will ich es mal probieren, es anders zu machen. Und wenn es eine Aufgabe ist, die Sie in der Regel perfektionistisch machen, dann wird es schwierig sein. Es wird nicht was sein, wo Sie sagen, ah ja super, dann räume ich heute die Wohnung nicht auf, Wohnzimmertür zu, ab ins Bett. Sondern es wird unangenehm. Ja, also das wird Sie irgendwie betreffen, sonst wäre das nichts, was Sie so machen. Genau, und dann würden Sie instruiert werden in dieser Übung, schreiben Sie nach dem Abschluss der Aufgabe auf, was tatsächlich passiert ist. Sind denn die Befürchtungen eingetreten? Wie haben andere reagiert? Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Und dann zuletzt vergleichen Sie Ihre Erwartungen oder auch Befürchtungen mit den tatsächlichen Ergebnissen und notieren Sie, was Sie gelernt haben. Und was kann das sein? Das kann sein, dass Sie sagen, das war anstrengend. Ja, ich hatte unangenehme Gefühle. Ich war unsicher, ich war ängstlich, ich war genervt. Ich habe mich total geärgert am nächsten Morgen, als ich meinen Schlüssel nicht gefunden habe, weil ich habe es ja schließlich am Abend vorher nicht aufgeräumt. Ja? Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, ach, es hat aber auch so gut getan, einfach abends auf dem Sofa zu sitzen. Ja? Oder mein Mann und ich hatten noch ein Gespräch, wo wir sonst vielleicht keine Zeit zu gehabt hätten. Okay, das ist mein einer Impuls. Ein zweiter kommt gleich noch. Hier kurz die Evidenz zur KVT bei Perfektionismus. Es gibt ungefähr 15 Studien inzwischen, die das untersuchen, und zwar sowohl bei Personen mit einer psychischen Störung als auch bei Personen, die keine psychische Störung haben, also sowohl therapeutisch als auch präventiv. Und wir sehen, dass perfektionistische Sorgen, das sind Effektstärken, die wir da sehen, sehr deutlich reduziert werden können im Vergleich zu Kontrollgruppen. Perfektionistisches Streben moderat. Und wir sehen aber auch, dass Symptome der Angststörung, Depressionen und Essstörungen moderat bis deutlich reduziert werden können. Also es scheint einen Effekt zu haben, sowohl auf Perfektionismus als auch auf die Symptomatik. Es wurden hier so Face-to-Face-Therapien, also wo Personen tatsächlich in einem Raum sitzen und gemeinsam Psychotherapie machen, durchgeführt, als auch Online-Studien und Selbsthilfestudien. Und da sieht man, die Effekte der Face-to-Face-Therapien sind größer. Das sehen wir aber quasi bei allen Therapien, das ist jetzt nicht perfektionismus-spezifisch. Okay, der zweite Impuls kommt aus der Selbstmitgefühltherapie bei Perfektionismus. Was ist Selbstmitgefühl? Das ist die Fähigkeit, sich selbst mit Freundlichkeit, Verständnis und Geduld zu begegnen und insbesondere in herausfordernden Momenten oder bei den eigenen Fehlern. Und statt strenger Selbstkritik geht es um Akzeptanz der eigenen Schwächen, um Anerkennen, dass Fehler menschlich sind, und darum, sich selbst wohlwollend zu unterstützen. Und es gibt Studien dazu, und ich finde, das ist ehrlich gesagt nicht überraschend, weil diese Definition ist konträr zu perfektionistischen Sorgen, dass wir genau das sehen. Menschen mit höheren perfektionistischen Sorgen haben weniger Selbstmitgefühl und Menschen, die lernen, Selbstmitgefühl anzuwenden, können vor den Folgen perfektionistischer Sorgen sich schützen. Ja? Also Selbstmitgefühl scheint erstmal hilfreich zu sein. Wir haben allerdings bisher nur eine einzige Therapiestudie und das auch nur an Studierenden, also nicht an Patientinnen mit psychischen Störungen, die sehr gute Effekte zeigt, sowohl für Perfektionismus als auch für Depressionen und Angstsymptome. Aber das ist noch mit Vorsicht zu genießen, weil eine Studie ist zu wenig, um da wirklich von großer Evidenz zu sprechen. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen eine Übung nochmal mit. Und die Übung stammt aus dem Buch von Neff und Germer zu Selbstmitgefühl. Wie behandle ich einen guten Freund oder eine gute Freundin? Jetzt schauen uns das diesmal nur an. Das dürfen Sie zu Hause nochmal überlegen, wenn Sie das möchten. Ein Hinweis vielleicht, wenn Sie Selbstmitgefühl Übungen machen, kann es auch Selbstmitgefühl sein, dass Sie merken, Sie sind überfordert von der Übung und hören auf, die zu machen. Das nur einmal vorweggeschoben. Die Übung, wie behandle ich eine gute Freundin, einen guten Freund, würden wir so machen, schließen Sie die Augen und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über die folgende Frage nachzudenken. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der ein enger Freund oder eine enge Freundin eine schwierige Zeit durchgemacht hat oder einen Fehler begangen hat. Wie gehen Sie normalerweise mit so einer Situation um? Welche Worte würden Sie wählen? Wie würde Ihre Stimme klingen? Welche Gesten der Unterstützung würden Sie anbieten? Welche Körperhaltung würden Sie einnehmen? Ich würde das hier abkürzen. Nehmen Sie es vielleicht mit. Eigentlich wäre jetzt die Idee, dass Sie aufschreiben, was haben Sie für Bilder im Kopf gehabt. Der zweite Teil ist, schließen Sie nun noch einmal die Augen und nehmen sich einen Moment Zeit, um über die folgende Fragen nachzudenken. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie selbst eine schwierige Zeit durchgemacht oder einen Fehler begangen haben? Wie gehen Sie normalerweise mit so einer Situation um? Welche Worte wählen Sie? Wie klingt Ihre Stimme? Welche Gesten der Unterstützung bieten Sie an? Welche Körperhaltung nehmen Sie ein? Und auch das würden Sie wieder aufschreiben. Und ähnlich wie in der Übung gerade, vergleichen Sie diese zwei Teile miteinander und reflektieren, ob es Unterschiede gibt. Gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin und wie Sie mit sich selbst umgehen? Sehen Sie da irgendwelche Muster? Und was auch interessant ist, ist da einmal auch aus Selbstmitgefühl-Perspektive zu gucken, was passiert denn eigentlich in der Übung mit Ihnen? Also welche Gefühle, welche Eindrücke, welche Empfindungen konnten Sie während der Übung wahrnehmen? Wenn diejenigen, die jetzt schon ein bisschen nachgedacht haben, merken, sie würden ihren Freund, ihre Freundin vielleicht wohlwollender behandeln als sich selbst, wäre das sehr typisch. Das machen wir in der Regel. Wir sind zu anderen netter als zu uns selbst. Das macht der Großteil der Menschen. Was es machen soll, ist einmal auch hier den Blick zu weiten, was passiert denn eigentlich, wenn wir Fehler machen? Und wie können wir vielleicht mit uns anders umgehen, auch wenn wir hohe Ansprüche haben? Auch diese Therapie sagt nicht, senke die Ansprüche, senke die Ziele, sondern die sagt, guck mal, was du mit dir machst, wenn du die nicht erreichst. Weil Fehler werden wir machen. Das ist ganz menschlich. Ich löse noch eine Sache jetzt auf. Die Frage, ist ein bisschen Perfektion nicht vielleicht doch gut? Das wird jetzt eher ein bisschen konzeptuell. Es gibt ein relativ neues Konzept von Perfektionismus, was sagt, dass Perfektionismus vielleicht anders konzeptualisiert werden sollte, beziehungsweise ein Teil davon gelöst werden sollte, den wir so positiv sehen. Und das ist Exzellenzismus. Was das bedeutet, versuche ich Ihnen hier einmal zu erklären. Erstmal ist es so, dass die meisten psychologischen Studien davon ausgehen, dass sich gute Arbeit und mehr Arbeit auszahlt. Wenn ich mehr für eine Klausur lerne, werde ich wahrscheinlich eine bessere Note machen. Wenn ich mir mehr Zeit lasse, den Vortrag zu überarbeiten, werden da wahrscheinlich weniger Fehler rauskommen. Und es ist auch gut, wenn man sich hohe Ziele setzt, weil dann kann man nach was anderem streben und kommt hier mit dem höheren Aufwand auch zu einem höheren Ertrag. Genau. Am Anfang, das ist jetzt ein Modell aus der Ökonomie, Ertragsgesetz. Manche kennen das vielleicht, ich kenne das jetzt nur hierüber. Am Anfang ist es so, wenn ich investiere, steigt der Ertrag. Und zwar wahrscheinlich eigentlich relativ proportional zu meinem Aufwand. Ja, also wenn ich die erste, zweite, dritte Stunde lerne, habe ich wahrscheinlich mehr gelernt. Wenn ich die ersten 10, 15, 20 Minuten aufräume, lohnt sich das wahrscheinlich, weil die Wohnung dann deutlich besser aussieht. Irgendwann kommt dann eine Zone der schwindenden Erträge. Das ist der too much of a good thing Effekt. Es gibt einen Punkt, wo die Investitionen nicht mehr im gleichen Maße auszahlen. Das heißt nicht, dass wenn ich dann nicht noch ein bisschen lerne, ich nicht noch ein bisschen besser werde, sondern dass die extra Stunde nicht mehr den gleichen Ertrag bringt, ja, sondern nur noch ein klein bisschen mehr. Ja, kann man sich in der Wohnung auch vorstellen, wenn ich das große Chaos beseitigt habe, die Flecken irgendwie an den Fliesen noch wegzuschrubben, kostet vielleicht viel Zeit, aber hat nur einen kleinen extra Wert für diejenigen, die vielleicht in die Wohnung reintreten und erstmal sehen, wie es da aussieht. Genau. Und dann kommt eine Zone sinkender Erträge. Die Annahme, mehr Aufwand führt zu weniger Ertrag. Ich finde, beim Lernen zum Beispiel kann man sich das vorstellen. Wenn man sich vorstellt, man ist vor einer Klausur und man hat viel gelernt und jetzt ist es abends um 21 Uhr, man denkt, okay, ein bisschen mache ich noch, morgen um 8 schreibe ich den, ein bisschen schaffe ich noch. Und um 24 Uhr denkt man, ein bisschen schaffe ich noch. Kann es sein, dass sie weniger Ertrag haben, weil sie einfach keine Energie mehr haben oder weil sie Dinge durcheinander bringen, die sie jetzt noch lesen und nicht mehr gut abrufen können. Ja? Oder wenn sie Sport machen, kann es sein, wenn sie noch mehr Gewichte aufladen, dass sie ihrem Körper schaden. Ja? Also es gibt irgendwann einen Punkt, wo noch mehr investierter Aufwand zu einem sinkenden Ertrag führt. So die Theorie. Und das ist die Annahme von Perfektionismus und Exzellenzismus, diese Abgrenzung. Exzellenzismus bewegt sich in der Zone gesteigerter Erträge und noch ein Teil im schwindenden Erträge, aber nicht mehr im Bereich der sinkenden Erträge. Perfektionismus bewegt sich in der Zone sinkender Erträge. Das ist da, wo es quasi anfängt, perfektionistisch zu sein. Davor ist es das Streben nach Leistung, das Streben nach hohen Zielen, das flexible Herangehen daran, dass man etwas erreichen will. Und danach ist es ein Dranbleiben an unrealistisch hohen Zielen, ein sich überfordern, ein sehr starr weitermachen, obwohl es eigentlich nicht mehr geht. So die Theorie. Das heißt, Perfektionismus steht nicht gegenüber, ich mache gar nichts. Ja, ich lerne nicht, ich räume nicht auf, sondern was dem gegenübersteht, ist eigentlich ein flexibleres Streben nach hohen, aber realistischen Leistungen. Und das ist der Exzellenzismus. Genau, Exzellenzismus beschreibt also das Streben nach Exzellenz, Setzen von sehr hohen, aber realistischen Zielen und eine Verfolgung dieser Ziele durchaus auf entschlossene Art und Weise. Ja, es ist kein Larifari, ach, ich guck mal, was der Tag so bringt, sondern ich habe Ziele und gehe dem nach, aber eben auf flexible Art und Weise. Wenn ich merke, das ist mir eigentlich zu viel, ich kann mir sowieso nichts mehr merken, höre ich auf oder suche eine neue Strategie. Und im Unterschied zu Perfektionismus sind die Ziele eben realistisch und die Umsetzung flexibel, abhängig von den Umständen. Es gibt dazu noch nicht viele Studien. Wir haben jetzt gerade eine laufen bei uns, aber da habe ich leider noch keine Daten, wo wir es uns im Zusammenhang mit psychischen Symptomen angucken. Es gibt eine Studie zu depressiven Symptomen schon. Was gefunden wurde in diesen Studien ist, dass Exzellenzismus im Vergleich zu Perfektionismus mit höherer Lebenszufriedenheit einhergeht, mit weniger Depression und passend zu dem Modell, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, mit besseren Leistungen, zum Beispiel mit besseren Noten. Vielleicht ist das ein bisschen haarklauberisch im Rahmen der Theorien, die wir in der klinischen Psychologie haben. Aber es ist für uns natürlich besonders interessant zu sagen, wo können wir trennen zwischen denjenigen, die streben nach etwas, aber nicht krank darunter werden, sondern zufrieden und vielleicht sogar beste Leistung bringen. Und wie können wir das trennen von denjenigen, die anfangen darunter zu leiden? Und möglicherweise können wir das darüber. Mal schauen, was unsere Daten so sagen. Okay, dann komme ich zum Ende. Ich habe nochmal den Titel aufgegriffen, Selbstoptimierung zwischen Fürsorge und Zwang. Die Optimierung und der Wunsch, das eigene Potenzial auszuschöpfen, kann fürsorglich sein. Ja, also wenn wir an Exzellenzismus denken, das kann was sein, was mir total gut tut und was mich voranbringt. Aber wenn es zum Zwang wird, wenn es unflexibel wird, wenn es mit Selbstkritik verbunden ist, dann würde ich das Perfektionismus nennen. Und aus klinisch-psychologischer Sicht ist das schädlich, weil es zu Symptomen psychischer Störung führen könnte. Auf jeden Fall mit diesen zusammenhängt. Und ein flexiblerer Umgang mit den eigenen Zielen führt nicht nur zu besseren Leistungen, sondern auch zu mehr Wohlbefinden und psychischer Gesundheit. Vor ein paar Tagen haben wir asiatisches Essen zu Hause bestellt. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe eine Glückskeksweisheit, mit der ich heute enden will. Ich habe diesen Glückskeks geöffnet von allen Leuten, die da saßen. Und in meinem Glückskeks stand, kein Mensch ist perfekt. Nur das Leben ist es manchmal. Und damit würde ich mich sehr gerne bei Ihnen bedanken fürs Mitmachen, fürs Zuhören und bei meinen Kolleginnen. Vielen Dank.
Ja, als jemand, der so ein bisschen zu Perfektionismus neigt, habe ich mich jetzt gerade an einigen Stellen ertappt gefühlt. Und ich habe auch was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Also letzteres, was gelernt. Ihr habt Barbara Kludius gehört, Professorin für Psychologie und Psychotherapie des Erwachsenenalters an der Uni Bremen mit einem Vortrag über Perfektionismus. Falls ihr die Übungen nochmal hören wollt, da habe ich euch extra Zeitmarker dran gesetzt. Die findet ihr in den Shownotes und da gibt es auch noch Links zu Quellen und weitere Infos. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in 4 neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten, hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.